Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Mord, Unmoral, Perversion, Betrug, Gewalt, Unsicherheit. Es ist unmöglich, in einer solchen Gesellschaft einen intakten Glauben und ein reines Zeugnis zu bewahren, könnte man meinen. Dennoch, es gab einen Mann, der in entschiedener Gottesnachfolge diesem allen standhielt. Er lebte vor Tausenden von Jahren. Es war Henoch. Hören Sie heute aus dem Buch Henoch, Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beitze, der Missionar des Missionswerkes Mitternachtsruf in Argentinien ist, die zweite Hälfte des 5. Kapitels sowie die Kapitel 6 und 7. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung gottesreichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinger.
Ein Glaube für heute, weil er an morgen glaubt. Der Glaube beinhaltet zweierlei. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Hebräer 11, Vers 6. Der erste Aspekt bedeutet Erlösung und der zweite Aspekt die Nachfolge. In den Kapiteln 10 und 11 des Hebräerbriefes wird uns von der Hoffnung berichtet, die die Menschen Gottes hatten, trotz der großen Konflikte, denen sie ausgesetzt waren. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, welche Situationen sie durchstanden. In Hebräer 10, Vers 32 bis 34 und in Hebräer 11, die Verse 36 bis 38 lesen wir Folgendes. In denen ihr viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Ihr hattet den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Aus menschlicher Sicht machten sie die furchtbarsten Erfahrungen bis hin zum Martyrium. Aber es gab etwas, das sie auch unter den schlimmsten Umständen standhaft bleiben ließ. Sie hatten ihren Blick auf die von Gott für sie zubereitete Zukunft gerichtet. Hebräer 10, Vers 34 sagt, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Wahrer Glaube lebt die Gegenwart, indem er sich die Zukunft vergegenwärtigt. Im Kapitel der Glaubenshelden finden wir auch eine Definition davon, was Glaube überhaupt ist. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Der Ausdruck gewisse Zuversicht ist derselbe, der in Hebräer 1, Vers 3 benutzt wird, um die Sicherheit der Gottheit Jesu zu beweisen. Darum, so sicher wie Jesus Christus Gott ist, so sicher ist auch die Zuversicht des Glaubens. Es ist ein Ausdruck von Sicherheit inmitten von Unsicherheit und Veränderung. Alles um diese Frauen und Männer des Glaubens herum war unsicher, ungerecht, angsteinflößend oder sogar tödlich. Aber sie hatten eine unumstößliche Sicherheit. Gerade weil der Glaube auf etwas Realem und Absolutem basiert, ist er ein Synonym für vollkommene Sicherheit, die die Verheißungen, die wir erwarten, schon als Gegenwart sieht. Ein ähnliches Beispiel sehen wir im Leben Moses. In Hebräer 11, die Verse 23 bis 26 lesen wir, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, als den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Dieser Glaube machte es möglich, ein abgesichertes Leben voller Genuss, Reichtum und Ehre fallen zu lassen, um sich mit einem Volk eins zu machen, das versklavt war. Er stellte sich dem Pharao entgegen und nach vielem Hin und Her konnte er das Volk aus Ägypten herausführen. Er wurde zwar zum Führer Israels, aber zu welchem Preis? Eine enorme Verantwortung lastete auf seinen Schultern. Die Israeliten waren undankbare und rebellische Menschen, Leute, die Mose bis an dessen Lebensende nicht zur Ruhe kommen ließen. Während 40 Jahren taten sie nichts anderes, als ihn und seinen Dienst in Frage zu stellen. Schließlich ließ sich Mose wegen ihres Murrens und ihrer Rebellion zu einer zornigen und unüberlegten Handlung hinreißen. Deshalb durfte er nicht ins verheißene Land. Er musste sich damit zufrieden geben, das Land von einem hohen Berg aus zu betrachten. Alles, wofür er gearbeitet hatte, schien umsonst. Hatte es sich wirklich gelohnt, alles hinter sich zu lassen? Wäre es nicht besser gewesen, am Hof des Pharaos zu bleiben? Wenn wir es vom menschlichen Standpunkt aus betrachten, würden wir wohl alle Ägypten wählen. Aber Mose sah etwas anderes. Sein Blick war aufs Jenseits gerichtet. Dort gab es etwas, für das es sich noch viel mehr lohnte zu leben. So etwas vermochte die ganze Welt nicht zu bieten. Es war das Wohlwollen Gottes und die Belohnung, die für ihn vorbereitet war. Aus dieser Sicht betrachtet, ließ Mose allen Reichtum Ägyptens mit Freuden hinter sich. Diese Glaubensperspektive hatte auch Henoch. Deshalb wurde er von Gott von dieser Welt hinweggenommen, damit er das genießen durfte, woran er geglaubt hatte. In Judas 14 lesen wir: Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt. Henoch wusste nichts von einer Entrückung. Er wusste nicht, wie der Himmel ist und die Herrlichkeit, die uns erwartet. Aber er wusste, dass der Herr wiederkommen wird, um alles in Ordnung zu bringen. Das war seine Zuversicht und das war seine Botschaft. Weil er diese Zuversicht und diese Sicherheit hatte, wurde er in die Gegenwart Gottes entrückt. Jemand, der diese Sicherheit hat, kann den Widrigkeiten des Lebens in ganz anderer Weise gegenübertreten. Die Schwester Margarita, die ich erwähnte, sagte, nachdem sie auf beiden Augen blind geworden war: Gott schloss meinen Blick für die irdischen Dinge, öffnete mir aber umso mehr den Blick für das Geistliche. Sie sehnt sich danach, in der Gegenwart Gottes zu sein. Was bedeutet das für uns? Unser Glaube muss auch diese zwei Aspekte haben. Als erstes haben wir unseren Glauben auf den Herrn gesetzt, mit der Sicherheit, das ewige Leben zu bekommen. Dies ist eine unumstößliche Tatsache, denn Jesus sagt in Johannes 3, Vers 36: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Aber es gibt noch ein zweites, den Glauben, der uns unser Leben lang begleiten, unsere Entscheidungen und unser ganzes Sein beeinflussen wird. Es ist derselbe Glaube, den Mose und Henoch hatten. Es ist der Glaube an die Wiederkunft des Herrn und die damit verbundene Belohnung. In Offenbarung 22, Vers 12 sagt Jesus: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Dies war auch die Sicherheit des Apostels Paulus. In 2. Timotheus 4, Vers 8 sagt er: Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Diese Sicherheit können auch wir uns zu eigen machen. Man könnte sagen, dass der Apostel mit Recht alle möglichen Kronen erwartet, aber wir? Ja, es gilt auch für uns. Denn Paulus fährt fort und sagt: Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Daher können alle, die auf das Kommen des Herrn warten, sich darauf freuen, solch eine Krone zu bekommen. Sowohl Jesus als auch Paulus bestätigen uns das. Welch eine herrliche Verheißung haben wir doch! Es lohnt sich wirklich, alles zu verlieren und für Kot zu achten, was diese Welt zu bieten hat, um die göttliche Verheißung zu erlangen. Leben Sie in diesem Glauben. Vertrauen Sie dem Herrn vollkommen, der Ihnen sicher geben wird, woran Sie glauben. Somit würden sie mit Freuden dieses Leben verlassen, um beim Herrn zu sein und die Ursache ihres Glaubens zu sehen. Dieser Glaube machte es möglich, dass Henoch entrückt wurde. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 5: Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. So können wir mit dem Apostel Paulus ausrufen in 2. Korinther 5, die Verse 6 bis 9: Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim.
Weit von der Welt weg wir fliehen, näher noch näher zu dir. Will sich auch alles verschmelzen, werden wir einzelne hier. Einsam der Weg, der hinaufgeht, manchmal verdunkelt die Sicht. Werden wir dennoch vertrauen, denn um den Abend wird's Licht. Jesus, er kommt, schon hör ich seine Stimme. Wunder der Gnad, ich darf ruhen in ihm. Weit weg von allem, das Grauen der Nächte, brechen die Trübsal herein. Führst du dein Kind auch durch Tiefen?
Kapitel 6: Henoch, sein Zeugnis. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Hebräer 11, Vers 5. Gott wohlgefallen. Henoch zeichnete sich seinerseits in der Gesellschaft durch ein wunderbares Zeugnis aus. Trenchard sagte, dieses Wandeln Henochs mit Gott wurde nicht in der Abgeschlossenheit und Einsamkeit eines Lebens als Büßer verbracht, sondern mitten im familiären Leben, wo er Söhne und Töchter zeugte. Henoch verzog sich nicht in die Zelle eines Klosters. Nein, sein Zeugnis war sein Leben mitten in seiner Familie, unter Freunden und Nachbarn, offenbar an jedem Ort und in jedem Moment. Gott sei Dank durfte ich in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Meine Eltern sind wirklich gottgeweihte Menschen. Noch bevor ich zur Welt kam, dienten sie dem Herrn als Missionare. Das tun sie auch heute noch, obwohl sie mittlerweile im Rentenalter sind. Ich war der Rebell in unserer Familie und es dauerte lange, bis ich mich als Sünder erkannte und reumütig zu Christus kam. Ich machte meinen Eltern das Leben oft schwer, bis ich schließlich im Teenageralter Jesus als meinen Erlöser annahm. Aber wenn es etwas gibt, was mich dazu bewegte, Christus zu folgen, waren es die Gebete meiner Eltern und vor allem ihr Vorbild. Ich lebte mit ihnen und kannte alle ihre Kämpfe und Prüfungen, ihre Stärken und ihre Schwächen. Sie lebten ein Leben in der Wahrheit, ohne Heuchelei. Was sie predigten, das lebten sie auch in der Abgeschlossenheit des Familienkreises. Oft wird das Heim mit einer Festung verglichen, zu welcher nur wenige Zutritt haben. Nach außen zeigt es sich von der schönsten Seite. Es scheint von Liebe und Frieden nur so überzufließen. Aber leider ist es vielfach nur eine Farce. In meinem Dienst komme ich mit vielen Jugendlichen in Kontakt, wovon viele aus christlichen Familien sind. Aber oft passieren die schlimmsten Sachen in den Familien, die von außen am schönsten erscheinen, sogar in Familien von Gemeindeleitern. Gott sei Dank war dies in meinem Fall nicht so. Für mich ist mein Vater das beste Beispiel eines geistlichen Christen. Seine Ratschläge waren immer treffend. Das gute Zeugnis fängt zu Hause an und von dort aus wirkt es nach außen. Welches war das Zeugnis Henochs? Er hatte Gott wohlgefallen. Gott wohlgefallen ist eng mit Gott wandeln verbunden. Es geht sogar so weit, dass die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, den Satz »Und Henoch wandelte mit Gott« von 1. Mose 5, Vers 22 mit »Und Henoch gefiel Gott wohl« übersetzt. Es ist ja auch eine logische Schlussfolgerung, dass wir, wenn wir mit Gott wandeln, ihm auch wohlgefallen. Gott wohlzugefallen bedeutet, angenehm vor Gott zu sein. Gott gefällt es. Er ist voller Freude und Zufriedenheit, wenn ein Mensch versucht, seinen Willen zu tun. Deshalb wird von David gesagt, dass er ein Mensch nach dem Herzen Gottes war. 1. Samuel 13, Vers 14. Das bedeutet nicht, dass er fehlerlos gewesen wäre. Aber ihn zeichnete aus, dass er seine Fehler einsah, um Vergebung bat und wieder auf dem richtigen Weg wandelte. Das ist es, was Gott wohlgefällt. Ein Gott wohlgefälliges Leben war auch das Leben Daniels, der ein untadeliges Zeugnis vorzuweisen hatte. Seine Feinde suchten krampfhaft etwas, womit sie ihn beim König anklagen konnten, aber sie fanden nichts. Das Zeugnis, das ihm seine Feinde ausstellten, ist eindrücklich. Wir lesen es in Daniel 6, die Verse 5 bis 6. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Kann man das auch von Ihrem Leben sagen? Wissen Ihre Arbeitskollegen oder Mitschüler, dass Sie gläubig sind? Werden Sie von Ihrem Wesen und Leben angezogen oder reden Sie hinter Ihrem Rücken eher so? Der nennt sich Christ, da möchte ich aber lieber so bleiben, wie ich bin. Oder lautet Gottes Urteil über Sie auch in etwa so wie über Henoch, der das Zeugnis hatte, Gott wohl zu gefallen? Gott nicht wohlgefallen. Es gibt auch ein Gott nicht wohlgefallen. Wir finden es ebenfalls im Hebräerbrief. In Kapitel 10, Vers 38 lesen wir, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Praktizierter Glaube sorgte dafür, dass Henochs Zeugnis bekannt wurde. Aber es kann auch umgekehrt sein. Wer anstatt auf den Herrn auf sich selbst vertraut, auf sein eigenes Können, wer aus Angst zurückweicht, in Sünde verharrt oder so den Herrn, der so viel für ihn getan hat, verunehrt, über den lautet Gottes Urteil, es wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Da drängt sich die Frage auf, hat Gott Wohlgefallen an meinem Leben oder verunehre ich ihn durch mein hochmütiges, feiges und sündiges Wesen? Kapitel 7. Henoch seine Demut. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ein Joch war damals ein Holz, das man über den Nacken zweier Ochsen legte, damit sie einen Wagen oder andere Lasten ziehen konnten. Wenn nun Jesus sagt, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen, bedeutet das nicht, dass er es sich selbst abnimmt und uns auflegt. Nein, vielmehr will er das Joch zusammen mit uns tragen. Jesus trägt also das Joch bereits und ermutigt uns, dasselbe zu tun. Aber wir werden es niemals alleine tragen müssen. Er wird uns helfen. Er wird mit uns gehen. Das Joch zeugt von Demut und Abhängigkeit, und das ist es, was uns der Herr lehren will. Er selbst war das beste Beispiel für Demut und Sanftmut. Und wer mit ihm wandeln will, muss ebenso gesinnt sein. Über Henoch heißt es in Hebräer 11, Vers 5, es wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Demut war ganz sicher eine von Henochs Eigenschaften. Denn in vielen Stellen der Bibel sehen wir das Prinzip aus 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Henoch hätte niemals mit Gott wandeln können, wenn er hochmütig oder stolz gewesen wäre. Gott hätte es nicht zugelassen. Von George Washington wird folgende Geschichte erzählt. Einst war er mit seinem Heer auf dem Schlachtfeld. Es regnete stark und des Wetters wegen hüllte er sich ganz in seinen Mantel. Das Gesicht war halb vom Hut verdeckt und man konnte nicht erkennen, wer er war. So ging er durchs Lager. Auf seinem Weg sah er, wie einige Soldaten unter der Aufsicht eines Serganten versuchten, einen schweren Baumstamm auf einen Wagen zu heben. Mit Schwung versuchten sie es, aber als noch wenige Zentimeter fehlten, reichten ihre Kräfte nicht mehr aus und der Stamm fiel wieder herunter. Sie versuchten es zum zweiten Mal und wieder geschah dasselbe. Währenddessen rief der Sergant, »Strengt euch an, mehr Kraft!« Da näherte sich George Washington und stemmte auch seine Schulter gegen den schweren Stamm. Mit dieser vereinten Kraft gelang es ihnen, den Baumstamm auf den Karren zu hieven. Danach fragte er den Serganten, wieso er seinen Männern nicht geholfen habe. Dieser antwortete, ich bin doch ein Sergant. Washington knöpfte seinen Mantel auf, sodass der Sergant die mit Orden übersäte Uniform des Präsidenten sah und sagte, das nächste Mal, wenn Sie nochmal einen Mann brauchen, um einen Stamm zu heben, rufen Sie mich. Wie viel Schaden entsteht in unserer Gesellschaft, in unseren Familien und leider auch in den Gemeinden durch Hochmut? Wären wir demütig, würden wir unserer Umgebung und uns selbst etwas Gutes tun. Gerade das Beispiel des Jochs zeigt uns, welche Wirkung es hat, wenn wir auf Gottes Wegen gehen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Welt, in der wir leben, bringt viel Stress mit sich. Was der Mensch am meisten sucht und leider oft nicht findet, ist Frieden und Ruhe für seine geplagte Seele. Die Lösung, die Jesus uns anbietet, scheint unlogisch zu sein, denn anstatt einer Hängematte gibt er uns ein Joch. Es scheint widersprüchlich zu sein. Aber wenn wir seinen Willen in Demut und Unterordnung annehmen, dann werden wir Frieden und Ruhe für unsere Seele finden. Der Herr wird dafür sorgen. Er wird uns leiten. Wir müssen uns nicht mehr selbst bemühen oder gar verzweifeln. Nein, Jesus führt uns. Sein Joch ist mit Liebe ausgelegt und er geht an unserer Seite. Demütiger Wandel gefällt dem Herrn und unsere Belohnung wird die Ruhe sein. Henoch durfte sogar in die Ruhe eingehen, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Wenn Sie jedoch hochmütig die Zügel Ihres Lebens in die eigenen Hände nehmen, werden Sie ein sorgenvolles Leben haben, vielleicht sogar verzweifeln, weil nicht alles so läuft, wie es sollte. Und um das Unglück komplett zu machen, werden Sie noch den Widerstand Gottes gegen Ihren Wandel erleben. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, es auf diese Weise zu versuchen. Wollen Sie Gott wohlgefallen? Dann nehmen Sie Jesu Gesinnung an, wie sie in Philipper 2, Vers 8 steht. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Jakobus 4, Vers 10. Ein alter Missionar erzählte einst die Geschichte zweier Bergziegen. Sie trafen sich auf einem ganz engen Pfad. Auf der einen Seite klaffte ein 300 Meter tiefer Abgrund und auf der anderen Seite ragte eine hohe Felswand senkrecht empor. Der Platz war zu eng, als dass eine der Ziegen hätte umdrehen können. Sie konnten auch nicht so weit rückwärts gehen, ohne abzustürzen. Was sollten sie tun? Anstatt sich den Weg freizukämpfen, legte sich eine von ihnen so flach wie möglich hin. So konnte die andere über sie hinwegsteigen und jede ging ihren Weg zu Frieden und in Sicherheit weiter. Ähnlich handelte unser Herr. Er verließ um unseretwillen die Herrlichkeit des Himmels und kam auf diese Erde, um unserer Sünde wegen zu sterben. Er sah unsere ausweglose Situation zwischen unserer Sünde und Gottes Gerechtigkeit. Er kam als Mensch und nahm Knechtsgestalt an, sagt uns Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Und dann, indem er für die sündige Menschheit starb, ließ er uns sozusagen über sich hinweggehen, damit wir Vergebung und das ewige Leben erhalten können. Als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, gab er ihnen ein Beispiel der Demut, das sie nachahmen sollten. Auch wenn wir um Jesu willen misshandelt werden, müssen wir lernen, demütig genug zu sein, um andere über uns hinweggehen zu lassen. Dies ist kein Zeichen von Schwachheit, sondern des Mutes und wahrer Demut. Solch eine Tat aus Liebe zu Jesus bringt seinem Namen Ehre.
O Gott, sei gelobt für die Liebe im Sohn, der mit Blut uns erwarb und dann aufstieg zum Thron. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt. O Gott, sei gelobt für den Heiligen Geist, der zum Heiland uns führt und dann himmelwärts weist. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt. Lob, Ehre und Preis sei für immer gebracht, geht im Namen das von Sünde uns selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr, segne uns jetzt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen, hörten Sie soeben die zweite Hälfte des 5. Kapitels sowie die Kapitel 6 und 7 aus dem Buch Henoch – Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beize.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.